Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachfolgeschmiede-Podcasts. Mein Name ist Benedikt Stentrup, Unternehmer, Podcaster und Nachfolgebegleiter. Und heute habe ich eine ganz provokante Frage mitgebracht. Wer braucht schon ein Startup, wenn er auch Nachfolger werden kann? Wir befinden uns mitten in der Gründerwoche Deutschland 2025 und während alle Welt über innovative Startups, disruptive Geschäftsmodelle und die nächsten Einhörner spricht, möchte ich heute den Blick auf eine Alternative lenken, die oft im Schatten steht, aber mindestens genauso spannend ist, die Unternehmensnachfolge. Stellt euch vor, ihr könntet all die typischen Startup-Probleme umgehen, die endlose Suche nach einem Product-Market-Fit, die schlaflosen Nächte wegen der Finanzierungsrunden, die Unsicherheit, ob eure Ideen überhaupt funktionieren. Was wäre, wenn ihr stattdessen bereits ein funktionierendes Unternehmen übernehmen könntet, mit bestehenden Kunden, bewährten Produkten und einem Team, was weiß, was es tut? In der heutigen Folge verrate ich euch, warum ich persönlich den Weg in die Nachfolge gewählt habe, obwohl ich selbst die Startup-Welt auch mal von innen kennengelernt habe. Und wir werden auch die aktuellen Herausforderungen für Gründer beleuchten, die oft übersehenen Vorteile einer Unternehmensnachfolge entdecken. Du merkst, es lohnt sich dran zu bleiben. Vielleicht beeinflusst das die wichtigste unternehmerische Entscheidung in deinem Leben. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Bevor wir tiefer einsteigen, lass mich kurz den Anlass für die heutige Episode erklären. Die Gründerwoche in Deutschland ist eine bundesweite Aktionswoche, die jedes Jahr im November stattfindet und für Menschen für das Thema Unternehmensgründung, Selbstständigkeit, ja und auch für Nachfolge begeistern möchte. Vom 17. bis 23. November diesen Jahres werden deutschlandweit zahlreiche kostenfreie Veranstaltungen dazu angeboten und das diesjährige Motto lautet Gründen jetzt. Und während viele dabei automatisch an Startups denken, möchte ich heute bewusst den Fokus erweitern. Denn Gründen kann auch bedeuten, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen und neu zu gestalten. Ich spreche jetzt hier nicht nur als theoretischer Experte, sondern auch aus meiner eigenen Erfahrung. 2009 war ich mit 4 Mitgründern an der Gründung eines Startups beteiligt und wir hatten tatsächlich eine ganz gute Ausgangslage, also wir hatten Zugang zu einem guten Netzwerk, wir hatten Kapital und trotzdem war es ein ziemlich steiniger Weg am Anfang. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass ich mit Mitte, Ende 20 damals zum ersten Mal in meinem Leben Kredit aufnahm, um meine Anteile an dem Startup zu finanzieren. Und es war ein seltsames Gefühl, plötzlich Schulden zu haben und jeden Monat einen Kredit zu tilgen. Und ja, wir haben in der Anfangsphase auch buchstäblich selbst Hand angelegt, Teppichböden verlegt, Wände gestrichen, um uns die Kosten zu sparen. Und besonders herausfordernd waren damals die behördlichen Hürden. Also wir mussten einen Produktionsbetrieb aufbauen und da ging es um Bau- und Betriebsgenehmigung. Und bis wir die dann hatten, war es wirklich eine absolute Punktlandung für unseren Businessplan. Und die Abhängigkeit von den Genehmigungsbehörden war damals wirklich enorm. Und ja, ich erinnere mich noch dran, dass wir wirklich schlaflose Nächte hatten, weil wir nicht wussten, ob diese BIMSCH-Genehmigung rechtzeitig kommen würde. Ja, und dann hatten wir auch noch ein Produkt, das eine Zulassung brauchte. Und auf die haben wir, das hatte mit den Prüfanforderungen zu tun, über ein Jahr warten müssen. Und stellt euch vor, ihr habt eine tolle Idee, ein motiviertes Team, ihr habt Zugang zu Kapital, aber ihr könnt nicht starten, weil der Stempel auf eurem Produkt fehlt. Ja, und dann der erste Kunde. Wir hatten den allerersten Auftrag in der Tasche, als der Kunde diesen plötzlich zurückzog. Er bekam die Bestellung intern in seinem Konzern nicht durch und musste dann einen Rückzug machen. Und das war ein echter Tiefschlag, weil wir halt alles für die pünktliche Lieferung dieses Auftrags vorbereitet hatten. Und Ja, dann kam noch der liebe Wettbewerb, der natürlich nicht auf uns gewartet hat, sondern uns mit einer Patentklage versehen hat, um uns auszubremsen. Und ja, wie überall, wenn man schnell wächst, kommen irgendwie auch mal Liquiditätssorgen dazu. Man muss neue Mitarbeiter für sich begeistern und die wissen ja auch nicht, schafft das Startup das, dass ich da einen sicheren Arbeitsplatz habe, woanders habe ich eine Betriebszugehörigkeit, das ist eine sichere Bank. Also auch dieses stetige Überzeugen müssen von Mitarbeitern war echt anstrengend. Also irgendwie war es ein ständiger Balanceakt. Das ist am Ende alles gut ausgegangen. Also in den darauffolgenden Jahren wurde unser Team immer größer und das einst kleine Startup wurde bis zu meinem Ausscheiden ein solides mittelständisches Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern. Ja, und dann habe ich Ende 2013 dann die Entscheidung getroffen, auszusteigen und in das Unternehmen meines Vaters einzusteigen. Und die Entscheidung hat mein Leben verändert, aber zum Positiven. Und ich bereue es nicht, dass ich mich für die Nachfolge entschieden habe. Ja, wenn wir uns jetzt die Situation für Gründer heute anschauen, sehen wir, da gibt es schon auch viele Probleme, die ich damals aus meiner Gründerzeit kenne, die bis heute Bestand haben oder sich teilweise sogar verschärft haben. Nämlich die größten Herausforderungen für Startup-Gründer im Jahr 2025 sind nach wie vor Bürokratie, Kapitalbeschaffung und Vertrieb. Und es kommen eben auch wirtschaftliche Unsicherheiten dazu, die heute eine Rolle spielen. Und wenn man sich also die Umfragen anguckt, was sind die größten Hindernisse für Gründer? Bürokratie und Regulierung ist da das, was ein Großteil der Gründer als Hürde empfindet. Also die zahlreichen Vorgaben, komplexe Prozesse binden wichtige Kapazitäten, die eigentlich für die Produktentwicklung oder Kundengewinnung verwendet werden sollten. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine GmbH gegründet und allein der Betriebserfassungsbogen beim zuständigen Finanzamt hatte, glaube ich, 27 Seiten. Und parallel dazu hatte ich dann ein Bankkonto angelegt und die Bank wartete natürlich auf diese Finanzamtssteuernummer. Und das dauerte dann wirklich mehrere Wochen und die Bank fragt dann mehrmals nach, ja, Herr Stentrup, was ist mit der Steuernummer? Wir können das Konto nicht scharf schalten. Ja, und dann wartest du auf das Finanzamt, bis die eben diese 27 Seiten Erfassungsbogen fertig bearbeitet haben und du irgendwann 6 Wochen später dann mal den Brief mit deiner Steuernummer bekommst. Und so zieht sich das ja auch durch mit diversen anderen Geschichten, möchte ich hier nicht vertiefen. Ja, für viele Gründer bleiben auch Finanzierung und Kapitalzugang ein Problem. Also viele Startups erhalten keinen Zugang zu Risikokapital oder öffentlichen Fördermitteln. Und laut einer aktuellen Studie müssen etwa 40% der potenziellen Gründer auch auf ihre persönlichen Ersparnisse zurückgreifen. Die Anforderungen der Investoren sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir erwarten also wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle und solide Pläne. Wobei ich das auch gar nicht so schlimm finde, wenn man persönliches Kapital einbringen muss. Das ist ja auch eine Art Commitment, sich wirklich den Hintern aufzureißen für das Unternehmen. Aber es steckt halt auch ein Risiko drin. Und je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade bist, wenn du vielleicht gerade eine Familie gründest, ein Eigenheim bauen oder kaufen möchtest, dann überlegst du dir natürlich schon, ob du das auch noch mit einer zusätzlichen Schuld versehen willst, um ein Unternehmen zu gründen. Ja, Marktnachfrage und Wettbewerb sind ebenfalls kritische Faktoren heute für die Gründer. Häufig gibt es das Problem, dass Gründungen scheitern, weil sie eben fehlende oder zu geringe Nachfrage haben. Also manche Startups unterschätzen einfach die Analyse von Kundenbedürfnissen oder lösen kein klares Problem. Also wenn ich selber eine tolle Idee habe, ist das super, dann kann ich mich damit auch selbstständig machen. Aber am Ende des Tages brauche ich zahlende Kunden, die für meine Lösung das Problem haben und bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Ja, Ressourcen und Personal sind begrenzt. Das ist also in vielen Bereichen so, dass der Fachkräftemangel auch Wachstum und Stabilität junger Unternehmen beschränkt. Natürlich viele Startups rekrutieren erstmal Mitarbeiter im Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist auch okay. Kann man irgendwo verstehen, ob das immer die besten Mitarbeiter sind, ob die immer dann die Extrameile gehen, ob nicht vielleicht die persönlichen Beziehungen manchmal auch Schwierigkeiten mit sich bringen, steht auf einem anderen Blatt. Ja, und dann haben wir, das wirst du aus allen Medien mitbekommen, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten, Inflation, Rezessionsgefahr, geopolitische Spannung, all das ist natürlich schwer, wenn du deinen Businessplan machst und eine Planung machst, an der deine Finanzierung hängt. Also kurzum, Gründer müssen heute flexibler und vorsichtiger wirtschaften als je zuvor. Und ja, habe dann nochmal so ein bisschen recherchiert, aktuelle Zahlen zu Neugründungen in Deutschland, die machen diese Risiken schon sehr deutlich. Also die Statistiken zur Neugründung in Deutschland verzeichnen ein ernüchterndes Bild. Laut dem aktuellen KfW-Gründungsmonitor wurden im vergangenen Jahr rund 605.000 Existenzgründungen in Deutschland verzeichnet. Das klingt zunächst recht beeindruckend, doch die Realität ist, dass etwa 30% dieser Neugründungen innerhalb der ersten 3 Jahre wieder vom Markt verschwinden. Und noch dramatischer wird es, wenn man sich dann einen 5-Jahres-Zeitraum anguckt. Nach 5 Jahren existieren nur noch etwa 40% der ursprünglich gegründeten Unternehmen. Das heißt, dass mehr als die Hälfte aller Startups innerhalb von 5 Jahren scheitert. Besonders alarmierend ist übrigens die Situation im Bereich der technologieorientierten Startups. Hier liegt die Überlebensraten nach 3 Jahren sogar nur bei 55%, obwohl in diesem Bereich ja oft erhebliche Investitionen getätigt werden. Ja, und die Hauptgründe für das Scheitern sind dabei oft die gleichen: unzureichende Marktanalyse, Finanzierungsprobleme, fehlende unternehmerische Erfahrung und mangelnde Anpassungsfähigkeit an veränderte Marktbedingungen. Interessant ist auch, dass etwa 20% der Gründungen aus der Not heraus entstehen, also weil man keine andere berufliche Alternative sieht. Ja, und diese Notgründungen haben statistisch gesehen noch geringere Überlebenschancen als andere Gründungen, die aus einer erkannten Marktchance heraus entstehen. Ja, also diese Zahlen sollten jedem, der mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu gründen, zum Nachdenken bringen. Sie unterstreichen nämlich, wie risikoreich der Weg einer Neugründung ist. Und wie attraktiv im Vergleich dazu die Alternative der Unternehmensnachfolge sein kann. Ja, wenn man sich insgesamt noch das Gründungsgeschehen in Deutschland anguckt, gibt es auch noch ein paar Trends, die ich bei der Gelegenheit nochmal loswerden wollte. Also laut dem Statistischen Bundesamt ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen in den letzten Jahren tendenziell gesunken. Während also im Jahr 2004 noch rund 961.000 Gewerbeanmeldungen verzeichnet wurden, sank die Zahl auf 716.000 im Jahr 2024. Also ein Rückgang von über 200.000 Gründungen in 20 Jahren. Und erst seit dem Jahr 2020 steigen die Zahlen wieder leicht an. Und die meisten Gründungen finden im Dienstleistungssektor statt. Also es nennt sich dann wirtschaftliche Dienstleistung oder persönliche Dienstleistung. Da gibt es so Schlüssel für. Da sieht man natürlich auch, dass sich unsere Gesellschaft in Deutschland irgendwo zur Dienstleistungsgesellschaft hin entwickelt. Kann man also auch an den Gründungszahlen sehen. Laut dem DIHK hat das Gründungsinteresse in Deutschland auch einen historischen Tiefstand erreicht. Die Bewertung des Gründungsstandorts Deutschlands durch junge Unternehmerinnen und junge Unternehmer sind so schlecht wie nie zuvor. Und das liegt auch wieder an wirtschaftlichen Unsicherheiten, gestiegenen Energie- und Personalkosten, dem Fachkräftemangel und der als überbordend empfundenen Bürokratie. Ja, das erinnert mich auch noch so ein bisschen an ein Gespräch, das ich mit meinem Vater hatte. Wir haben ja hier 2 Jahre gemeinsam in einem Unternehmen gearbeitet, bevor er in den Ruhestand gegangen ist. Und mein Vater hat mir damals schon signalisiert, dass er müde war, salopp formuliert, für jeden Mist ein Zertifikat vorlegen zu müssen. Er kam also aus einer Zeit, als manche Geschäfte noch mit Handschlag erledigt wurden und der gute Ruf des Unternehmens reichte, um Folgeaufträge zu generieren. Und ja, bei meinem Einstieg ins Unternehmen hatte sich das schon gewandelt und wir mussten unseren Kunden schon damals eine ganze Menge Bescheinigungen vorlegen und selbst erfahrene Mitarbeiter zu irgendwelchen Lehrgängen schicken, damit ein Mitarbeiter dieses Zertifikat vorweisen kann. Das ist auch bis heute nicht besser geworden und noch so ein bisschen so ein kleiner Triggerpunkt auch für mich, obwohl ich schon ein paar Jahre Unternehmererfahrung habe. Ja, lass uns also gerne nochmal auf Unternehmensnachfolge zu sprechen kommen. Du hast jetzt gehört, viele Gründer haben ernstzunehmende Sorgen. Viele Gründer überleben die ersten 5 Jahre mit ihrem Unternehmen nicht. Und ja, im Vergleich dazu finde ich Unternehmensnachfolgen sehr, sehr attraktiv, weil viele der genannten Gründersorgen entfallen bei der Übernahme eines vorhandenen Betriebes. Erstens, das Unternehmen ist bereits handlungsfähig. Es ist überall eingetragen, hat die nötigen Zulassungen. Ihr müsst nicht bei Null anfangen und euch durch den Behördendschungel kämpfen, sondern das Unternehmen kann so weiterarbeiten wie bisher. Es ist alles da, alle Stempel, alle Zertifikate, alle Registrierungsnummer etc. Zweitens, der Finanzbedarf der ist bereits bekannt. Ne? Es gibt schon Bilanzen oder G und Vs, also Gewinn- und Verlustrechnungen. Es gibt eine Historie, es gibt in der Regel eine funktionierende Geschäftsbeziehung zu Banken und das alles erleichtert die Finanzierung, sowohl wenn du als Nachfolger Geld einbringen musst, wie auch wenn das Unternehmen zum Beispiel zur Wachstumsfinanzierung neues Kapital braucht. Ich erinnere mich auch noch dran, eines der ersten Gespräche mit unserer Hausbank nach dem Einstieg ins Familienunternehmen. Der Ansprechpartner damals ging mit uns verschiedene Rating-Kriterien durch und wir waren tatsächlich da überall auch schon ganz gut aufgestellt. Die hatten so ein Ampelsystem, das war so nirgendwo auf Rot, sondern eher auf Gelb und Grün. Und es gab zum Unternehmen also eine Geschichte oder einen Track Record. Also die wussten, wie viel Geld wir Mittel auf dem Konto haben, wie schnell wir unsere Lieferanten bezahlen etc. Und als dann noch die geregelte Nachfolge dazu kam, weil ich eben als junger Nachfolger mit am Tisch saß, hat sich unser Rating bei der Bank auch nochmal verbessert. Weil wir sehen, okay, die Zukunft ist geregelt. Ja, dritter Vorteil von Unternehmensnachfolgen gegenüber einer Neugründung. Die Marke und die Produkte sind im Markt bereits etabliert. Es gibt schon Kunden, vielleicht sogar Stammkunden. Und man kennt auch die Wettbewerber und kann sie einschätzen. Und das reduziert dein Marktrisiko ganz erheblich. Viertens. Personelle Ressourcen sind schon vorhanden. Das Unternehmen hat schon Mitarbeiter und Zulieferer. Und ihr müsst nicht mühsam ein Team aufbauen und du musst nicht deinen ganzen Freundeskreis bei dir einstellen, weil es sind ja schon Mitarbeiter da. Und fünftens, auch die Einflüsse von Politik und Konjunktur sind schon bekannt, da das Unternehmen ja bereits verschiedene Konjunkturzyklen und Regierungswechsel überstanden hat. Also du merkst, es sind eine ganze Menge Punkte, wo die Nachfolge eines etablierten Unternehmens deutlich attraktiver ist als eine Neugründung auf der grünen Wiese. Ja, natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch die Unternehmensnachfolge bringt Herausforderungen mit sich. Das hast du ja hier in anderen Folgen auch schon gehört. Und sonst gäbe es auch keinen Bedarf für eine Nachfolgebegleitung durch mich. Und natürlich haben auch Neugründung und Unternehmensnachfolge vieles gemeinsam. Also für den Gründer oder respektive Nachfolger ist die Unternehmensführung dann häufig Neuland. Der muss sich erst in der Rolle und der Verantwortung neu zurechtfinden. Beides ist mit Risiken verbunden, wobei ich das Risiko einer Nachfolge deutlich planbarer finde. Ja, und es soll ja auch Gründer geben, die recht schnell auch schon mit dem gewinnbringenden Exit aus ihrem Startup liebäugeln. Diese Chance hat man als Nachfolger grundsätzlich auch, dass man irgendwann sein Unternehmen ganz oder teilweise veräußert. Ob man das jetzt möchte, gerade wenn es eine Familiennachfolge ist, steht auf einem anderen Blatt, aber grundsätzlich gilt das für einen Gründer wie auch für einen Nachfolger gleichermaßen, wenn du andere Lebenspläne hast, kannst du ein funktionierendes Unternehmen auch veräußern. Ja, ob man das will, steht auf einem anderen Blatt. Ja, jetzt sagt ihr vielleicht, aber Benedikt, der Spirit in so einem Startup ist doch was ganz anderes. Diese Aufbruchstimmung, die kenne ich auch. Und zwar aus dem etablierten Unternehmen. Das Zusammenhalten von Mitarbeitern, das motivierte Vollgas geben, das haben wir auch in Wachstumsphasen immer wieder gehabt. Wenn nämlich das Klima im Unternehmen stimmt, du ein super Team zusammengestellt hast, dann hast du auch manchmal das Gefühl, du könntest mit deiner Mannschaft Bäume ausreißen. Es wird natürlich schwieriger, je größer die Mitarbeiterzahl wird, ne, immer die Herausforderung, alle mitzunehmen. Aber da liegt ja auch eine ganz spannende Führungsaufgabe. Wie schaffe ich es, in einem etablierten Unternehmen eine Kultur von Innovation und Begeisterung zu etablieren? Das macht auch Spaß, sowas aufzubauen. Vielleicht als Beispiel, wir haben hier vor ein paar Jahren mal eine neue ERP-Software eingeführt. Da war ein Dokumentenarchiv dahinter. Und natürlich war das ein anstrengendes Projekt. Ne, mit neuem Hardware, neue Software, mit Schulung für die Mitarbeiter. Die Prozesse musstest du natürlich glatt ziehen, weil Shit in, Shit out, wie bei jedem Digitalisierungsprojekt. Wenn du einen schlechten Papierprozess hast, wird der digital nicht besser und deshalb auch viel Skepsis im Team. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, kennt natürlich jeder diese Sprüche. Als wir damals uns hier so digitalisiert haben, haben wir schnell auch die ersten Erfolge gesehen, als plötzlich Prozesse schneller oder automatisch liefen, Fehler reduziert wurden, wir deutlich weniger suchen mussten, weil ja alles in dem Dokumentenarchiv schon drin war. Und da gab es teilweise auch eine gewisse Dynamik, die ich aus meiner Startup-Zeit kannte. Ne? Dann kommen Mitarbeiter plötzlich selber auf Ideen, wie gewisse Bereiche noch besser aufgestellt werden können. Das war so ein bisschen, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Also diese Aufbruchsstimmung, dieses gemeinsame Kämpfen für eine Vision, das kannst du auch in etablierten Unternehmen erzielen und das eben mit deutlich weniger Kopfschmerzen auf dem Weg dahin. Ja, lass mich zum Abschluss nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Aus meiner Sicht bietet die Unternehmensnachfolge gegenüber einer Startup-Gründung zahlreiche Vorteile. Du hast schon ein funktionierendes Geschäftsmodell, bestehende Kundenbeziehungen, ein eingespieltes Team und eine bekannte Finanzlage, was alles dein unternehmerisches Risiko deutlich reduziert. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Zahlen zu Neugründungen in Deutschland, wie riskant der Weg eines Startups ist. Wenn mehr als die Hälfte aller Neugründungen innerhalb von 5 Jahren wieder vom Markt verschwindet, sollte das jeden zum Nachdenken bringen, der mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu gründen. Meine persönliche Erfahrung zeigt, Unternehmensnachfolge bietet die Chance, unternehmerisch tätig zu sein, ohne bei Null anfangen zu müssen. Sie ermöglicht es, auf einem soliden Fundament aufzubauen und gleichzeitig eigene Ideen und Visionen einzubringen. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen Bewahren und Erneuern zu finden, Respekt vor dem Bestehenden zu haben, gleichzeitig den Mut aufbringen, notwendige Veränderungen anzustoßen. Also, mein Appell an alle, die mit dem Gedanken spielen, unternehmerisch tätig zu werden, zieht die Option der Unternehmensnachfolge ernsthaft in Betracht. Es könnte der perfekte Weg sein, eure unternehmerischen Ambitionen zu verwirklichen, mit geringerem Risiko und höheren Erfolgsaussichten als bei einer Neugründung. Und auch an alle Unternehmer, die vor der Herausforderung einer Nachfolge stehen, beginnt frühzeitig mit der Planung, seid offen für verschiedene Optionen und scheut euch nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine erfolgreiche Übergabe ist vielleicht das schönste Vermächtnis, das ihr eurem Lebenswerk hinterlassen könnt. Und vielleicht lohnt sich auch der Kontakt zu Leuten, die eigentlich mit einer Gründung liebäugeln. Auch da gibt es Veranstaltungen, auf die man als erfahrener Unternehmer mal gehen kann, um Kontakte zu knüpfen. Ja, soweit mein heutiger Beitrag. Wer braucht schon ein Startup, wenn er Nachfolger werden kann? Wenn dich jetzt das Thema Unternehmensnachfolge weiter interessiert, egal ob du jetzt potenzieller Nachfolger bist oder Unternehmer, der eine Nachfolge plant, dann lass uns ins Gespräch kommen. In der Nachfolgeschmiede begleite ich ja Unternehmer und Nachfolger durch diesen komplexen Prozess mit all seinen organisatorischen, kommunikativen und emotionalen Facetten. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes zu dieser Episode. Folge mir auch gerne bei LinkedIn oder trage dich in den Newsletter-Verteiler auf meiner Webseite ein, www.nachfolgeschmiede.de. Und so bekommst du dann regelmäßig Impulse zum Thema Unternehmensnachfolge. Wenn dir die Episode jetzt gefallen hat, freue ich mich auch über deine Bewertung und dein Abo in deinem Podcast-Player. Das hilft mir, noch mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema zu erreichen. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuhören, wünsche dir doch eine erfolgreiche Restwoche. Bis zum nächsten Mal hier in der Nachfolgeschmiede. Mach's gut.